Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Das Erdbeben ist zwar ausgeblieben, das viele prognostiziert hatten bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Stärkste Kraft wurde die AfD zwar nicht, aber sie hat das geschafft, was auch die Umfragen prophezeit haben. Sie kommt in beiden Ländern klar über 20%. Warum entscheiden sich derzeit in Deutschland viele Menschen dafür, einer Partei die Stimme zu geben, die im politischen Spektrum rechts außen steht? Und was hat das alles im Osten mit der Wendeerfahrung zu tun? Zwei Fragen, die derzeit oft zu hören sind. Zwei Bücher wollen Antworten geben. In einem setzte sich Theodor W. Adorno schon vor 50 Jahren mit Aspekten des Rechtsradikalismus auseinander. Das andere Buch hat Ilko Sascha Kowalczuk geschrieben. Der Publizist wird gerne ein Ostexperte genannt, weil er viel zu sagen hat, wenn es um die deutsch-deutschen Befindlichkeiten geht. Der Titel seines neuen Buches verrät schon die Richtung, in die es diesmal geht. Die Übernahme, lautet der. Gleich erfahren Sie mehr. Außerdem bei Andro geht es heute um die Anthroposophie, die der Religionshistoriker und Theologe Helmut Zander kritisch beleuchtet. Und wir sprechen über das neue Buch des Journalisten Wolf Schneider. Denkt endlich an die Enkel, heißt der alarmierende Titel. Und wir wollen im Gespräch klären, was Schneiders letzte Warnung, bevor alles zu spät ist, genau ausmacht und ob sie überzeugt. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Das ist der Titel eines Vortrags, den Theodor W. Adorno Anfang Juni 1967 an der Universität Wien gehalten hat. Dazu eingeladen hatte ihn der Sozialistische Studentenbund Österreichs. Und man wollte erfahren, warum die Nationaldemokratische Partei, die NPD, in Deutschland seit ihrer Gründung 1964 bundesweit solche Erfolge feierte. Ein gutes halbes Jahrhundert später ist vor kurzem der Mitschnitt von Adornos Wiener Vortrag in Buchform erschienen und war direkt so begehrt bei den Lesern, dass er jetzt schon in die vierte Auflage gegangen ist. Der Bedarf an Erklärungen für den aktuellen Erfolg der Rechten ist immens und Adorno, der große Intellektuelle der deutschen Nachkriegszeit, offensichtlich auch heute noch der Mann der Wahl, die Gemengelage zu sortieren. Raphael Smarzoch hat Adornos Aspekte des neuen Rechtsradikalismus gelesen und findet sie erstaunlich aktuell.
Es sei der unbewusste Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe, der den Antriebsmotor des Rechtsradikalismus ausmache, konstatiert Adorno. Ein Blick auf die heutige mediale Instrumentalisierung der Flüchtlingsbewegung durch rechtsextreme Protagonisten bestätigt diese Beobachtung. Von Parasiten ist da die Rede oder einem Genozid an den Deutschen. Die AfD spricht von einer Umvolkung, während die identitäre Bewegung vor dem großen Austausch warnt. Dass diese imaginierten Schreckensszenarien jeglicher Realität entbehren, spielt keine Rolle. Die Substanz rechtsradikaler Politik, so Adorno, sei die Propaganda selbst.
Diese Propaganda gilt weniger der Verbreitung einer Ideologie, die viel zu dünn ist, als dem, dass Massen eingespannt werden.
Bemerkenswert ist, dass sich die Strategien des Einspannens über die Jahre hinweg nicht verändert haben. Fake News, die heutzutage den politischen Diskurs dominieren und gravierenden Schaden anrichten können, hat es schon immer gegeben. Neu ist lediglich die blitzschnelle und einfache digitale Distribution von Falschmeldungen und Erkenntnissen, die sich nicht in Kürze überprüfen und daher als unwahr enttarnen lassen. Besonders Letzteres sei aber eine essentielle Strategie im Repertoire rechtsextremer Demagogie.
Es wird mit Kenntnissen geprotzt, die sich schwer kontrollieren lassen, die aber eben um ihre Unkontrollierbarkeit willen dem, der sie vorbringt, eine besondere Art von Autorität verleihen.
Charakteristisch für rechtsextreme Agitation sind auch Formulierungen, die juristische Lücken ausnutzen, um radikales Gedankengut gesetzeskonform darzustellen. Antisemitische Anliegen können dadurch etwa geschickt getarnt werden, so Adorno. Darüber hinaus zählt zu diesem Komplex die Grenzen des Sagbaren auszuloten. Der virtuose Einsatz von Anspielungen und Doppeldeutigkeiten ist keine Unbekannte im rechtsextremen Jargon. Man denke nur an Björn Höckes Denkmal der Schande. Und auch die im Nachhinein bewusste Distanzierung von dem Gesagten und ihre Relativierung sind Teil des rechten Spiels.
Man kann sagen, dass alle ideologischen Äußerungen des Rechtsradikalismus gekennzeichnet sind durch einen permanenten Konflikt zwischen dem Nicht-Sagen-Dürfen und dem, was, wie ein Agitator neulich es nannte, die Zuhörerschaft zum Sieden bringen soll.
Die Gründe für das Wiedererstarken faschistischer Bewegungen sind vielfältig. Adorno bezeichnete sie damals als Wundmale einer verunglückten Demokratie, in der die Versprechen von ökonomischer Prosperität und Gleichheit nicht in Erfüllung gegangen sind. Kapitalismus und technologischer Fortschritt vermittelten vielen Menschen das Gefühl, abgehängt worden zu sein. Ein Gefühl, das durch die omnipräsente Digitalisierung und prekäre Arbeitsverhältnisse auch heute vorherrscht.
Diese Gruppen verschieben die Schuld ihrer eigenen potenziellen Deklassierung nicht etwa auf die Apparatur, die das bewirkt, sondern auf diejenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, kritisch gegenübergestanden haben.
Diese Passage auf den heutigen Verfall der SPD zu übertragen, scheint verlockend. Auch Adornos Überlegungen zum antagonistischen Charakter des neuen Nationalismus sind von aktueller Natur. Trotz des Bedeutungsverlustes einzelner Nationen durch ihre Integration in große Machtblöcke beobachtet der Philosoph eine Renaissance nationalistischer Souveränitätsansprüche. Assoziationen an Brexit-Britannien und andere Länder, die den Sinn der EU zunehmend anzweifeln, sind nicht von der Hand zu weisen. Bleibt am Ende noch die Frage, wie man sich den Rechten widersetzen kann. Auf keinen Fall moralisieren, meint Adorno. Erstrebenswert ist es, Haltungen und Ideen zu vermeiden, die heutzutage von Rechtsextremen unter dem abwertenden Begriff des Gutmenschentums subsumiert werden. Anders ausgedrückt, es gilt nicht, den Humanismus gegen den Rechtsradikalismus in Stellung zu bringen.
Denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen.
Vor diesem Hintergrund ist der Hypermoralismus, wie er in den sozialen Medien in der Auseinandersetzung mit der AfD und Vertretern rechtsradikalen Denkens virulent ist, eine Sackgasse. Stattdessen müssen potenzielle Anhänger des Rechtsradikalismus, Menschen, die auf der Schwelle zur Radikalisierung stehen, vor den Konsequenzen ihrer politischen Weltanschauung gewarnt werden. Es obliegt der Gesellschaft und ihren Bildungseinrichtungen zu vermitteln,
dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist.
Heutige Kampagnen, Menschen auszuschließen, die rechtem Gedankengut anheimgefallen sind, würde Adorno vermutlich nicht gutheißen. Auch das ist eine Lehre dieses Vortrags. Nur durch unermüdlichen Dialog wird es möglich sein, zukünftiges Unheil abzuwenden.
Raphael Smarzoch über den Vortrag von Theodor W. Adorno, den er 1967 an der Wiener Universität hielt und der jetzt in Buchform zu erstehen ist. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ein Vortrag. Er ist bei Surkamp verlegt, 86 Seiten kosten 10 Euro. Wenn es um die Einordnung der DDR geht, ist Ilko Sascha Kowalczuk ein gern gesehener Gesprächspartner. Denn viele wissenschaftliche und öffentliche Debatten über den Staat, in den auch Kowalczuk hineingeboren wurde, wären ohne ihn nie so lebhaft gewesen. Es ging dabei etwa um Fragen, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, welche Rolle die Opposition und Bürgerrechtler dort spielten und natürlich auch um die Einordnung der Wiedervereinigung. Pünktlich zum Wendeherbstjubiläum liegt nun sein neues Buch auf den Tischen der Buchläden. Die Übernahme heißt es. Kowalczuk will darin nicht nur Bilanz ziehen, was genau im Osten ablief, als er vom Westen übernommen wurde, er will auch den Blick schärfen für die vergangenen 30 Jahre prägender Zeitgeschichte, für die Menschen im ganzen Land, aber auch für ihn selbst. Henry Bernhard hat das Buch mit großem Gewinn gelesen.
Ilko Sascha Kowalczuk legt seit über 20 Jahren regelmäßig Bücher vor, die nicht nur Historiker die DDR besser verstehen lassen. Seine umfassende Kenntnis der Akten und der Lebenswirklichkeit der DDR, verbunden mit dem Willen zu klaren Urteilen, machen seine Bücher regelmäßig zu einem Gewinn. Nun wagt er sich auf Neuland. Nicht die DDR, nicht die abgeschlossene Geschichte ist sein Thema in Die Übernahme, sondern die unmittelbare Vergangenheit der letzten 30 Jahre.
Ich habe ja dieses Buch nicht umsonst Essay genannt, was in der wörtlichen Übersetzung ein Versuch heißt. Und es ist auch ein Versuch, in eine laufende und dringend notwendige gesellschaftliche Debatte einzugreifen, Argumente bereitzustellen, die aus der Geschichte herrühren. Wenn man fragt, wie sind wir dorthin gekommen, wo wir heute stehen?
Kowalczuk beginnt diesen Versuch persönlich, geradezu intim, indem er die sehr unterschiedlichen Schicksale seines Vaters und seines Schwiegervaters beschreibt, die mit vielfach gebrochenen und verworrenen Biografien im wiedervereinigten Deutschland ankamen und jeder auf seine Art scheiterten. Kowalczuk gesteht, wie er selbst nach 1989 aufatmen und die Freiheit genießen konnte und mit geradezu jakobinerhaftem Furor die Menschen in Opfer und Täter einteilte. Dass auch die neue Freiheit Opfer produzierte, war für ihn damals ein notwendiger Kollateralschaden. Nun greift er die aktuelle Debatte darüber auf, warum sich zum 30. Jubiläum des Mauerfalls keine Feierstimmung einstellen will.
Freiheit war eine große Chance für die ostdeutsche Gesellschaft. Die soziale Marktwirtschaft der Boden, auf dem sie zur Blüte finden sollte. 3 Jahrzehnte sind vergangen und fast jeder zweite Ostdeutsche fühlt sich immer noch als Bürger zweiter Klasse. Anfang 2019 waren Ostdeutsche in Spitzenpositionen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur nur zu 2-4% vertreten. Was ist schiefgelaufen? 25 Jahre lang blieb das Wutpotenzial gebändigt.
Deutlich und nachvollziehbar markiert Kowalczuk die Bruchstelle, die ihm die Entwicklung im Osten in einem anderen Licht erscheinen ließ.
Die Finanz- und Bankenkrise ab 2007 veränderte meine Sicht. Ich bemerkte, dass das Vokabular, das sich durch meine Sozialisation in der DDR für immer und ewig kontaminiert anfühlte, immer nützlicher und treffender erschien. Begrifflichkeiten wie Kapitalismus, Imperialismus, Finanzkapital, Heuschrecken, Klasse, Ausbeutung und Verelendung – klangen plötzlich nicht mehr wie von gestern, sondern wieder wie nützliche Hilfsmittel, um die gesellschaftliche Gegenwart zu analysieren.
Die immense Enttäuschung darüber, dass für systemrelevante Institutionen wie den Banken plötzlich Milliarden zur Verfügung standen, die anderswo fehlten, habe Populisten Tür und Tor geöffnet. Der Autor verurteilt die Anhänger von AfD und Pegida nicht, sondern erklärt, wie Rechtspopulismus erfolgreich werden konnte. Einerseits durch die ökonomischen Verwerfungen der 90er Jahre, als sich bis zu einem Drittel der Ostdeutschen arbeitslos wiederfand, in den Fehlern, Ungerechtigkeiten und Undurchsichtigkeiten der Treuhand. Andererseits aber zeigt Kowalczuk den Einfluss historischer Kontinuitäten.
Also den Aufstieg der AfD kann man eben nicht erklären, ohne sich die Geschichte von Rassismus und Antisemitismus, von Nationalismus, von Illiberalismus, von Etatismus im Osten anzuschauen. Und das sind Bewegungen, die sind in der DDR nicht gebrochen worden, sondern die waren teilweise für das DDR-System konstituierend. Aber das sind alles Bewegungen, die kommen aus dem 19. Jahrhundert. Und die können jetzt revitalisiert werden. Und die sind auch durch die Art und Weise, wie der Vereinigungsprozess Anfang der 1990er Jahre lief, bei dem die Protagonisten aus dem Westen sagten, wir garantieren euch, es wird niemand schlechter gehen, es wird zu blühenden Landschaften kommen. Aber hinter denen stand eben auch die Aufforderung, wir sind der starke Staat. Für viele Ostdeutsche war es gewissermaßen so der Übergang von einem starken Staat in den nächsten starken Staat.
Kowalczuk vermag es, die Gemengelage von ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen darzustellen, die zu den großen Enttäuschungen im Osten geführt hat. Die ersatzlose Auflösung der Arbeitsgesellschaft, die nicht nur Einkommen, sondern auch Sicherheit, Teilhabe, Anerkennung bot. Der nahezu vollständige Elitenaustausch. die Abwanderung der jungen Frauen, die frustrierte und radikalisierte Männer zurückließ. Die enorme Staatsgläubigkeit, die schwache Zivilgesellschaft. Die Dominanz von Westdeutschen in nahezu allen Lebensbereichen.
Und das war eigentlich ein Synonym für das, was nach 1945 die Amerikaner Re-Education nannten. Und dahinter stand letztendlich der Versuch und der musste scheitern und der führte eben zu vielen neuen Verletzungen. Ihr Ostdeutschen, ihr müsst so werden, wie wir Westdeutschen glauben, dass wir sind.
Kowalczuk lässt pointiert die unglaubliche Arroganz und Ignoranz des Westens gegenüber den Verhältnissen im Osten Revue passieren. Ganz wunderbar beschreibt er, wie im Einigungsprozess der Westen ganz zu sich fand und der Ostdeutsche erst erfunden wurde.
Dies alles konnte nur aus der Position derjenigen erfolgen, die an die Unumstößlichkeit ihrer selbst und ihres Systems glaubten. Allesamt einte sie, ihre Auffassung durchzublicken und den anderen zum Durchblick verhelfen zu müssen.
Aber auch und gerade im Osten sieht er schon zur ersten freien Wahl im März 1990 die Grundlage für spätere Enttäuschungen gelegt.
Nicht nur die neue Regierung verhielt sich wenig souverän. Die Menschen im Osten selbst hatten sie mit überwältigender Mehrheit gewählt, weil sie genau eine solche haben wollten. Keine Experimente, sondern alles dafür tun, um im Osten endlich den Westen als Kopie zu haben. Wer sich so aufgibt, bekommt noch weniger als nur eine zertrampelte Würde.
Kowalczuk hat nicht nur eine Meinung und eine Haltung, er argumentiert mit Fakten im Rücken. Nicht auf allen Feldern präsentiert er sie gleichermaßen souverän, ökonomisch erklärt er nichts Neues. Und ganz nebenbei geht Ilko Sascha Kowalczuk auch noch mit der DDR-Aufarbeitung ins Gericht, auch mit sich selbst. Zu lange habe man geglaubt, dass es ausreiche, die Diktatur verstanden zu haben, um für die Demokratie gerüstet zu sein.
Henry Bernhard über das Buch von Ilko Sascha Kowalczuk, Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Es ist bei CH Beck erschienen, 319 Seiten kosten 16,95 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Auf unseren Frühstückstischen liegen Bananen aus Ecuador oder Kolumbien, unsere Kleider kommen aus China oder Bangladesch und alles ist immer sofort zu haben. Wenn nicht in den Läden, dann im Internet. Ein Luxus, an den wir uns längst gewöhnt haben. Doch selbstverständlich ist er nicht. Er ist vielmehr ambitionierten Händlern zu verdanken, die diese Prozesse über Jahrhunderte perfektioniert haben. Wie genau, das beleuchtet Lea Haller in ihrem Buch Transithandel. Der Historikerin und Redakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung geht es dabei nicht nur um die Entstehung von Geld- und Warenströmen im globalen Kapitalismus. Sie will zeigen, dass der globale Handel zwar ein stets fragiles, aber auch ein enorm wandlungsfähiges Konstrukt ist, das dazu keinesfalls unabhängig von politischen Regeln ist. Katja Scherer hat ihr Buch gelesen.
Warum es sich für Leser lohnt, rund 400 kleinbedruckte Suhrkamp-Seiten zu lesen, das bringt Lea Haller zur Sicherheit direkt am Anfang auf den Punkt.
Dieses Buch beleuchtet den Aufstieg des Welthandels. Es untersucht den Wandel des Geschäfts im Zuge technologischer Entwicklungen und politischer Krisen. Und es erzählt die Geschichte einer kapitalistischen Wirtschaft, in der Verkäufer und Käufer nicht auf wundersame Weise im wertfreien Raum eines sich selbst regulierenden Marktes zueinander finden, sondern erst durch Vermittlung überhaupt in Erscheinung treten.
Die Geschichte dieser kapitalistischen Wirtschaft erzählt die Historikerin am Beispiel der Schweiz, einem kleinen Land ohne Meereszugang oder viele Rohstoffe, dessen Bewohner dennoch einen Weg fanden, eindeutig zu Gewinnern der Globalisierung zu werden, den sogenannten Transithandel. Schon seit über 150 Jahren kaufen Schweizer Händler Güter auf der ganzen Welt ein und verkaufen sie andernorts, ohne dass diese je Schweizer Grund berühren.
Erst wenn man nicht nur den Warenströmen, sondern auch den Kapitalströmen folgt und wenn man die Rolle des Vermittlers in den Blick nimmt, der aus einem Drittstaat heraus globale Geschäfte tätigt, rückt ein gigantischer Sektor der globalen Wirtschaft in den Blick, der sonst unsichtbar bleibt, der Dienstleistungsexport.
Die Entwicklung dieses Transithandels hat Haller anhand von Firmenarchiven, Handelsstatistiken und Augenzeugenberichten akribisch bis zur Moderne nachvollzogen. Sie beschreibt, wie Schweizer Kaufleute zuerst mit Söldnerdiensten, dann im 16. und 17. Jahrhundert mit dem Überseehandel von Luxusgütern und später im Sklavenhandel kühl kalkulierend ihr Kapital vermehrten, bis im Zuge der Industrialisierung die ersten professionellen Transithandelsgesellschaften entstanden.
Im Unterschied zu den Handelsdynastien des 18. Jahrhunderts kauften sie nicht mehr nur bei anderen Kaufleuten ein, sondern begannen durch Zweigniederlassungen, Einkaufs- und Verkaufsorganisationen im Landesinneren die ganze Warenkette zu kontrollieren.
Im Kern war es also, zumindest in der Schweiz, eine überschaubare Zahl an Kaufmannsfamilien aus einer bürgerlichen Elite, die nach und nach ein weltumspannendes Handelsnetz aufbaute. Das wiederum verlangte nach Standardisierung. Die internationalen Kaufleute einigten sich der Einfachheit halber auf Formalia wie Lagerscheine und Charterverträge im Frachtgeschäft und sie führten Schiedsgerichte ein, um internationale Streitigkeiten zu klären. Dabei führten technologische Neuerungen immer wieder zu starken Veränderungen ihrer Geschäftstätigkeit, etwa die Telegrafie.
Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts hatten die Kaufleute im Auftrag ihrer europäischen Käufer gegen eine Kommissionsgebühr von rund 5% Waren at the best possible eingekauft, also auf Vertrauensbasis in bestmöglicher Qualität. Mit der Telegrafenverbindung nach Europa, die eine unmittelbare Preistransparenz ermöglichte, wurde es allerdings zunehmend schwierig, Banksicherheiten zu bekommen für Waren, die in unabsehbarer Qualität erst in einem halben Jahr geliefert wurden. Sukzessive wurde der ganze Handel von der Nachfrage auf die Angebotsseite umgestellt.
Vor allem aber zeigt Hallers Buch, wie die Firmen immer wieder auf politische Verwerfungen reagieren. Sie belegt, wie die Händler durch Pragmatismus und Opportunismus selbst über die Weltkriege hinweg hohe Profite generierten, etwa indem sie Holdingstrukturen aufbauten, um Kapital- und Managementkompetenzen flexibel verschieben zu können. Zugute kam den Unternehmen dabei die Strategie der Schweizer Institutionen, die einerseits auf politische Neutralität, andererseits auf hohe wirtschaftliche Verflechtung setzten. So verschweigt Haller zum Beispiel nicht, dass die Schweizerische Nationalbank im Zweiten Weltkrieg in großem Umfang deutsches Raubgold aufkaufte. All das führt Haller schließlich zu ihrer zentralen Erkenntnis.
Die Geschichte des Schweizer Transithandels zeigt, dass der Handlungsspielraum größer ist, als wir gemeinhin annehmen. Es war eines der größten Missverständnisse der ökonomischen und politischen Theorie, dass man sich vorgestellt hat, man müsste nur alle politischen Restriktionen und Hemmnisse aushebeln, damit ein reiner Raum des Wirtschaftens zum Vorschein komme. Ein System, das sich selbst erzeugt und sich selbst reguliert. Ein solches von allem menschlichen Tun und allen institutionellen Voraussetzungen losgelöstes Wirtschaften gibt es nicht. Auch in einer Zeit größtmöglichen Freihandels sind die wirtschaftlichen Bedingungen menschengemacht.
Hallers Buch ist gut recherchiert und detailreich geschrieben. Ein hohes Grundinteresse an Wirtschaftsgeschichte sollte beim Leser also auf jeden Fall Voraussetzung sein. Auch wer Vorwissen über Finanzinstrumente wie Terminkontrakte oder Hedginggeschäfte mitbringt, tut sich bei der Lektüre wohl zumindest stellenweise leichter. Dann aber ist Hallers Buch auf jeden Fall eine Bereicherung. Wie in den ersten Sätzen versprochen, vermittelt es tiefe Einblicke in die Entstehung des Welthandels und macht klar, die Globalisierung ist eben kein ungesteuerter Prozess, dem wir automatisch ausgesetzt sind. Sie wurde von transnational denkenden Geschäftsleuten erschaffen und wird von ihnen vorangetrieben, und zwar bis heute. Will man diesen nicht freie Hand gewähren, braucht es Politiker, die ebenfalls über den Nationalstaat hinaus denken und handeln, und das deutlich konsequenter, als es bisher meist der Fall ist.
meint Katja Scherer über das Buch von Lea Haller, Transithandel, Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus. Es ist bei Surkamp verlegt, zählt 512 Seiten und kostet 20 Euro. Vor 100 Jahren, am 7. September 1919, wurde die erste Waldorfschule eröffnet. Sie ist wohl die erfolgreichste Hinterlassenschaft von Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie. Heute gibt es weltweit mehr als 1000 Waldorfschulen. In Deutschland sind es 245. Unterrichtet wird nach den Grundlagen der Anthroposophie. Doch was ist das überhaupt? Die meisten haben Bilder im Kopf von Kindern, die ihren Namen tanzen können und die Raum haben, sich in der Schule zu entfalten. Der Religionshistoriker und Theologe Helmut Zander aber rät dazu, sich bei der Schulwahl gründlich zu informieren. Denn für ihn ist die Anthroposophie eine esoterische Großmacht. Zander beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten wissenschaftlich mit Rudolf Steiners Ideen. Jetzt ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel »Die Anthroposophie«. Monika Dittrich hat es gelesen.
Die anthroposophischen Praxisfelder sind vielfältig und heute zum Teil erfolgreicher denn je. Dazu gehören Karotten von biodynamischen Demeterhöfen, ebenso wie Salben der Firma Veleda. Außerdem natürlich Waldorfschulen, an denen es seit ihrer Gründung vor 100 Jahren keine Zensuren gibt und Kinder im Fach Eurythmie lernen, ihren Namen zu tanzen. Es gibt anthroposophische Drogeriemärkte und Seifenhersteller, anthroposophisch arbeitende Ärzte und Krankenhäuser und sogar Banken, die nach anthroposophischen Kriterien wirtschaften. Hinter all dem steht eine Weltanschauung, erklärt der Religionswissenschaftler Helmut Zander.
Und die geht bei Anthroposophen zurück auf Rudolf Steiner. Und seine zentrale Idee war, dass das Geistige und das Materielle eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind.
Rudolf Steiner habe eine geistige Weltsicht konzipiert.
Und geistig heißt bei ihm Einsicht in übersinnliche, höhere, eben geistige Welten. Das ist, glaube ich, das Zentrum der Anthroposophie.
Über Rudolf Steiner schreibt Zander:
Seine Autorität gründete in dem Anspruch, universales Wissen aus einer übersinnlichen Welt auf die Erde herabzuholen.
Helmut Zander ist Professor für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Fribourg in der Schweiz. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich als Historiker und Theologe mit der Anthroposophie. Vor einigen Jahren hat er eine vielbeachtete Biografie über Rudolf Steiner vorgelegt. Sein neuestes Buch über die Anthroposophie kann man in einem durchlesen, denn es ist prägnant und kurzweilig geschrieben. Man kann es aber auch wie ein Handbuch benutzen, denn jedes Kapitel entspricht einer Art Lexikon-Eintrag zu wichtigen Stichwörtern oder Themen der Anthroposophie. Von Allnatura und Arzneimitteln über Reinkarnation und Theosophie bis hin zu Waldorfpädagogik und Weltanschauung. In jedem dieser Kapitel wird deutlich, dass es bei Rudolf Steiner und seiner Anthroposophie um höhere Erkenntnis geht, um den Einblick in übersinnliche Welten.
Mit dieser Fähigkeit des Hellsehens beanspruchte Steiner, die kosmischen Wirkungen des Pflanzenwachstums zu erkennen, die Reinkarnationsverläufe von Menschen einzusehen, die historischen Hintergründe des Ersten Weltkriegs zu erläutern oder die verborgenen Jahre des Lebens Jesu offenzulegen.
An diesem Punkt wirft Zander einen kritischen Blick auf die Anthroposophie, denn sie hat einen Absolutheitsanspruch. Die höhere Erkenntnis ist nicht verhandelbar. Das Totale aber ist nur eine Handbreit vom Totalitären entfernt, schreibt Zander, und er belegt anhand zahlreicher Beispiele, dass die Anthroposophie zuweilen auch etwas Autoritäres an sich hat. Die Waldorfschulen etwa.
Im Kern war Steiner der Meinung, dass der Lehrer oder die Lehrerin auch eine Eingeweihte ist, ein Eingeweihter, dass sie Erkenntnis höherer Welten haben, dass sie wissen, welche Reinkarnation ihre Schüler, Schülerinnen hinter sich haben. Das heißt, die Lehrerin, der Lehrer ist eine extrem starke Figur in der Waldorfpädagogik. Ja, Waldorfschulen sind in ihrem Kern autoritär.
Anthroposophen werden das nicht gern hören. Und auch an andere Ideen von Rudolf Steiner werden sie vermutlich lieber nicht erinnert. So sprach Steiner von menschlichen Rassen, von Wurzelrassen, von degenerierten Indianern und vom starken Triebleben der, Zitat, Neger. Die Art und Weise, wie Anthroposophen heute mit den rassistischen Aussagen ihres geistigen Mentors Steiner umgehen, bezeichnet Zander als unsouverän, trotz diverser Distanzierungsversuche und etwa der sogenannten Stuttgarter Erklärung des Bundes Freier Waldorfschulen. Hier offenbare sich ein grundsätzliches Problem. Die Kritik am Gründungsvater werde als Gefahr für das gesamte anthroposophische System wahrgenommen.
Steiner glaubte, dass diese Vorstellungen ein Ergebnis der Einsicht in höhere Welten seien. Wenn man jetzt ein Stück aus diesen höheren Welten herausschneidet, sagt, dieser Teil stimmt nicht, dann ist unklar, ob nicht wie ein Dominoeffekt andere Teile dieser höheren Einsicht auch fallen.
Am Ende geht es um viel mehr, um die Logik seines Weltanschauungshauses. Tief in dessen Inneren sitzt eine Evolutionstheorie, die Steiner aus dem 19. Jahrhundert geerbt hat und in der die ganze Kultur evolutionstheoretisch gedeutet wird. Steiners Rassentheorie zu kritisieren, bedeutet im Kern, seine Logik der Evolutionslehre in Frage zu stellen.
Zanders Buch ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, aber keine Abrechnung. Er schreibt mit dem beobachtenden Blick des Historikers. Als Theologe und Religionswissenschaftler vermag er insbesondere die okkulte und religiöse Dimension der Anthroposophie einzuordnen. Vor allem aber wird in seinem Buch deutlich, die Anthroposophie ist ein weit verzweigtes Netz mit vielen Aspekten und Ausprägungen und ihre Akteure lassen sich nicht über einen Kamm scheren.
Das anthroposophische Milieu ist hochdifferenziert zwischen offenen, linken, bürgerlichen, grünen Anthroposophen und einer Betonfraktion auf der anderen Seite, die weiterhin der Meinung ist, dass die Rassentheorie Steiners irgendwie stimmt.
Ein Makel dieses Buches sei nicht verschwiegen. Der Verlag hat offenbar am Lektorat gespart. Die Menge der Tippfehler ist ärgerlich. Doch trübt das nicht die inhaltliche Qualität dieses Buches. Wer verstehen will, was Anthroposophie bedeutet und welche Überzeugungen dazugehören, der sollte es lesen.
Monika Dittrich besprach Helmut Zander, die Anthroposophie. Rudolf Steiners Ideen zwischen Esoterik, Veleda, Demeter und Waldorfpädagogik. Verlag Ferdinand Schöning. 287 Seiten kosten 39,90 Euro. Und eine Hintergrundsendung zum Thema 100 Jahre Waldorfschule hören Sie am kommenden Freitag um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Thank you.
denkt endlich an die Enkel. So heißt das Buch, das der Journalist und Buchautor Wolf Schneider gerade veröffentlicht hat. Untertitel: Eine letzte Warnung, bevor alles zu spät ist. Klingt erstens dramatisch und zweitens hat man das Gefühl, ähnliche Titel von älteren Herren, Schneider ist inzwischen 94 Jahre alt, schon gelesen zu haben. Martin Tschechne hat sich das Pamphlet für uns vorgenommen und meine Kollegin Katrin Stövesand hat sich mit ihm darüber unterhalten. Sie wollte von ihm wissen, ob es eine weitere Mahnung vor dem Untergang überhaupt noch braucht. Es hat ja schon mehrere gegeben. Gut in Erinnerung ist ja noch die von Stefan Essel mit dem Titel Empört euch.
Also Ihren Eindruck von Überfülle teile ich. Mir wird ja auch ganz schwindelig, wenn ich einen Buchladen betrete und all diese Untergangsszenarien und die letzten Warnungen dort sehe. Das scheint also wirklich ein attraktiver Markt zu sein und sicherlich geht es dabei nicht nur um Aufklärung, sondern ganz sicher auch um Emotionen, um ganz andere Motive. Angstlust zum Beispiel. Wir reden ja vom Weltuntergang und der hat die Menschen immer fasziniert. Vielleicht spielt auch Moral ihre Rolle, also das Bedürfnis nach moralischer Überlegenheit. Ich bekomme ja gesagt, was ich tun kann, um den Planeten zu retten. Keine Plastiktüten verwenden, mehr Fahrrad fahren. Und damit kann ich ja einer von den Guten sein. Und sowas liest man ja auch gern. Insofern, nein, es braucht diese so und so vielte Warnung vermutlich eher nicht. Aber vielleicht liegt gerade in der Vielstimmigkeit auch eine Chance. Vielleicht schaffen Sie es ja gerade in der Vielfalt, den einen oder anderen zu erreichen, der immer noch mit dem Kreuzfahrtdampfer durch Venedig pflügt.
Welches Gewicht hat denn Wolf Schneider Ihrer Ansicht nach, das ihn als Mahner überhaupt qualifiziert?
Reden wir von taktischem Vorteil. Ich denke, den hat Wolf Schneider gleich in zweierlei Weise. Zum einen liegt er in der Machart des Buches, zum anderen aber auch in der Person des Autors. Schneider ist Jahrgang 1925, Sie haben es gesagt, 94 Jahre alt. Und er orientiert sich in seiner extrem knappen Streitschrift, sie ist gerade mal 74 Seiten lang plus ein bisschen Anhang, er orientiert sich sehr offen am Vorbild des Franzosen Stefan Essel, den Sie erwähnt haben, der sich vor 10 Jahren, damals Jugendliche 93 Jahre alt, mit seiner ebenso knappen Schrift Empört euch gegen den Turbokapitalismus aufgelehnt hat. Sehr, sehr erfolgreich, Auflage 4,5 Millionen Exemplare übersetzt in 40 Sprachen. Also das ist eine Form, die schon etwas bewirken kann. Zweiter taktischer Vorteil, was für mich neben diesem sportlichen Ehrgeiz für Schneider spricht, ist die Wandlung, die er vollzogen hat. Er ist nämlich nicht einer von diesen routinierten Öko-Bestseller-Autoren, die mir sagen, wenn du ein paar Salatköpfe auf deinem Balkon anpflanzt, dann trägst du dazu bei, die Welt zu retten, sondern Schneider ist zunächst mal ein altes Schlachtross als Journalist, Auslandskorrespondent in Washington, Chefredakteur, die ganze Palette. Ich habe ihn erlebt als Leiter an der Hamburger Journalistenschule, heute heißt sie Henry-Nannen-Schule, da war er mein Lehrer. Und ich kann mich lebhaft daran erinnern, wenn damals einer von den vielleicht noch nicht ganz so abgekochten und vielleicht noch eher idealistisch argumentierenden Grünen zu Besuch war, dann hat er denen ihre Mahnungen, oft in quengeligem Ton vorgetragen, dann hat er denen die aber mit Wonne um die Ohren gehauen. Also Schneider hat sich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Das Buch hat er seinen 14 Enkeln und Urenkeln gewidmet. Und ich denke, so einer hat schon eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit als einer, der es immer schon gewusst haben will.
Was prangert er denn konkret an und wie argumentiert er?
Also Schneider ist ja kein Biologe oder Klimaforscher, der nun ganz neue Erkenntnisse präsentieren könnte. Es geht also auch bei ihm immer wieder um die rasante Zunahme der Weltbevölkerung. Es waren 2 Milliarden Menschen, als Schneider geboren wurde, 8 Milliarden heute und irgendwann werden es 11 oder 12 Milliarden sein. Es geht um Berge von Abfall und die drohende Trinkwasserknappheit, um den Klimawandel, um Migration im Ausmaß von Völkerwanderungen und als große, sehr konkrete Gefahr, die hinter alledem steht, bevor die Welt wirklich untergehen wird, um Krieg. Aber es geht auch, und da liegt vielleicht ein Vorteil von Schneiders Naturell, der ja nie einem Wortgefecht aus dem Weg gegangen ist und im Zweifel immer zur saftigeren von 2 Formulierungen gegriffen hat. Es geht immer wieder auch um unsere eigene atemberaubende Blödheit. Als Touristen, als Konsumenten, als Autonarren und als glückselige Anhänger des Glaubens an immerwährendes Wachstum. Schneider ist ja bekannt geworden als Sprachpapst mit seinen Büchern über die deutsche Sprache. Aber er hat auch ganz andere Sachen geschrieben, zum Beispiel immer wieder und schon sehr früh über die erstaunlich kurze Entwicklungsgeschichte des denkenden Menschen, des Homo sapiens. Das scheint ihn zu faszinieren, wie dünn doch die Schicht der Zivilisation ist. Er kennt sich also aus in unseren Steinzeitimpulsen, im Drängeln und Imponieren und Haben-Wollen. Und da kriegen nicht nur die SUV-Fahrer ihr Fett weg, sondern etwa auch die Sportsfreunde, die nicht darauf verzichten wollen, mitten im Sommer, mitten in der Lüneburger Heide oder meinetwegen auch in der arabischen Wüste, in einer auf -4 Grad runtergekühlten Halle von wahrhaft riesigen Ausmaßen Skifahren zu wollen.
Diese Haltung, die da überall durchspricht, die schlägt sich ja auch auf den Sprachstil nieder. Wenn man dieses Buch durchblättert, dann finden sich jede Menge Feststellungen kurzer Art und sehr viele Ausrufezeichen. Wie wirkt dieser Stil auf Sie?
Ehrlich gesagt, ich finde es angemessen. Ich meine, es geht ums Überleben unseres Planeten, da wird man mal ein Ausrufezeichen setzen dürfen. Außerdem hat Schneider mal in einem seiner Sprachbücher gesagt, wir haben so viele schöne, aussagekräftige Satzzeichen, Semikolon, Gedankenstrich, Doppelpunkt. Da wäre es doch schade, wenn wir geizig damit umgehen.
An wen richtet denn Wolf Schneider sein Buch?
Nun ja, wer Stefan Essel nacheifert, der hat vielleicht die ganz große Leserschaft vor Augen. Schneider hat ja manchen Bestseller geschrieben. Aber vielleicht gelingt es ihm tatsächlich, in seiner ganz und gar unverschwurbelten Sprache den einen oder anderen Vielflieger oder SUV-Fahrer zu erreichen, der sonst um den Büchertisch für Öko-Literatur einen angstvollen Bogen macht. Und ich meine, 74 Seiten sind ja wirklich keine allzu große Anforderung an das Lesedurchhaltevermögen.
Martin Tschechne war das im Gespräch mit Katrin Stövesand über die Streitschrift von Wolf Schneider. Denkt endlich an die Enkel. Eine letzte Warnung, bevor alles zu spät ist. Bei Rowohlt verlegt, 79 Seiten, 8 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur, Montagabend. Zum Jahrestag von 9/11 wird uns nächste Woche das Buch von Philipp Matt beschäftigen. Der ehemalige Chef der Abteilung für Terrorbekämpfung bei der CIA, der seinerzeit auch mit Robert Mueller zusammengearbeitet hat, erzählt darin, wie die Anschläge von damals den Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten veränderten. Wenn Ihnen das jetzt alles zu lange dauert, der Buchladen Ihres Vertrauens auch schon geschlossen hat und Sie gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich heiße Melanie Longerich, tschüss und bis zum nächsten Mal.